Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich auf KTV ganz herzlich begrüßen möchte. Pater Karl, für den 11. und 12. Oktober hat er die katholische Kirche eingeladen zur Heilig-Jahr-Feier Marianische Spiritualität nach Rom. An dem Samstagabend, da betete Papst Leo zusammen mit vielen Gläubigen auf dem Petersplatz und viele, viele Menschen zugeschaltet über Radio und Fernsehen wie KTV, da war ich auch dabei, den Rosenkranz auf dem Petersplatz. Und zwar als ein Rosenkranzgebet für den Frieden in der Welt. Und Papst Leo hat gesagt, wir dürfen nicht müde werden, für den Frieden zu beten, diesem Geschenk Gottes, das wir erlangen und für das wir uns einsetzen müssen.
Ja. Also ich habe die Bilder, also ich möchte damit, weil du das gesagt hast, Papst Leo betet vor. Also ich bin erstaunt, was für eine Arbeitskapazität Papst Leo hat. Ich bin ja in den Medien, in sozialen Medien auch anwesend als Mission Monk und da springen mir dann dauernd also Videos rein, wo er den empfängt und die Feier hält und dorthin geht und dahin fährt. Also er ist ein Geschenk jetzt gerade im Heiligen Jahr für die Kirche, weil er fit ist und so weiter, weil er fesch ist, muss man auch sagen, weil er sehr sympathisch ist und so weiter. Also ich bewundere, was er alles tut und was er alles jetzt eben macht. Ja. Also er toppt ja auch den jüngeren Franziskus, wie der ins Amt gekommen ist, möchte ich sagen. Also wir sollten aber auch für den Heiligen Vater beten, dass er das alles schafft. Ja. Weil also das, manchmal denke ich immer, lieber Gott, ja. Also wann hast du überhaupt einmal einen Augenblick Zeit für dich? Also das ist wirklich enorm, wie er sich da aufopfert. Das Zweite ist eben, diese marianische Spiritualität war schon von vornherein geplant, dass es im Oktober eben ein Treffen in Rom gibt. Also zum Beispiel Radio Maria und diese ganzen Medien waren dort, die marianisch sind, KTV wahrscheinlich auch. Also das ist ein Thema, viele marianische Gruppierungen. Und das ist eben auch wichtig, dass wir sehen, die Kirche sammelt sich um die Gottesmutter Maria. Sie ist ja jene Frau, jener Mensch, den Gott auserwählt hatte, exemplarisch für uns alle, weil er unsere Mitarbeit haben möchte. Und deshalb ist es sehr motivierend, eben, dass es dieses Jubiläum gegeben hat.
Wir bei der Stunde der Seelsorge betonen ja immer, wenn es um den Frieden geht, im eigenen Herzen, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Welt, dann einerseits sind diese Bemühungen um den Frieden sehr wertvoll, auf Staatenebene dann die Diplomatie, aber eben auch das Gebet oder die Aufrufe ernst nehmen, die von der Kirche kommen, Gebets- und Fasttage für den Frieden.
Ja, und da ist eben die Mutter Gottes sehr wichtig, nicht? Also ich denke an ihren Appell, den sie 1917 in Fatima schon gemacht hat, wo es um die Verhinderung von Bösestem für Europa ging mit einer weltpolitischen Nachricht. Wir sind derzeit in einer Situation, die wir sehr von Unsicherheit geprägt erleben. Also nicht nur durch die Kriegsszenarien, die wir Gaza, Israel, heiliges Land und so weiter. Ich war in Syrien, schrecklich, ja, der Islamismus nimmt dort zu, die Christen sind verzweifelt. Ja, wir haben Unfriedenssituationen in vielen Ländern Afrikas, die hier nicht wahrgenommen werden. Da ist auch eben jetzt, dass diese religiösen Spannung und Expansionsbemühungen auf der anderen Seite wieder dann die Situation mit der Ukraine. Also ich glaube, euch wird es vielleicht auch so gehen, die ihr zuschaut. Also man will schon nichts mehr hören drüber. Und dann diese Pokergeschichten zwischen Trump, Zelensky, Putin und so weiter. Also das ist alles nicht mehr einzuordnen für uns. Und deshalb, glaube ich, ist es für den Christen also auch entlastend, einfach psychologisch entlastend, wenn man Zuflucht nimmt jetzt eben zum Gebet. Das Gebet aber auch nicht versteht als eine bloße Selbstberuhigung. Das ist heute eine gewisse Häresie in der Theologie geworden, dass man Theologie nur versteht als etwas, das mich verändert. Das tut es, ja. Aber die Würde des Christen, die Würde, die Gott seinem für die Freiheit geschaffenen Geschöpf gibt, ist, dass er eigentlich auch das Geschöpf einbeziehen möchte in sein Handeln. Großes Mysterium. Ja, aber Jesus macht so viel Werbung fürs Bittgebet und also, dass wir ihn auch beeinflussen können. Da. Und von Papst Pius XII. Stammt ja das Wort, dass es ein schaudererregendes Geheimnis ist, nicht? Also, dass Gott das Schicksal dieser Welt auch von unseren Gebeten und Opfern abhängig macht. die Einladung, deshalb für den Frieden zu beten und gerade Zuflucht zu der zu nehmen, die sagt, was er ist, also Mutter Gottes, die ihr erstes Wort, also im Johannesevangelium, was er euch sagt, das tut. Also der Verweis ist ja bei ihr immer auf Jesus da. Also das, glaube ich, ist doch sehr wichtig. Und wir sollten immer beim Gebet, viele, die da zuschauen, beten ja den Rosenkranz oder Teile des Rosenkranzes, gehen in die heilige Messe. Also wir sollten immer diese Intention haben, Frieden, Frieden, Frieden. Und du, Thomas, hast das ja zur Angewohnheit gemacht, dass du jede Stunde der Seelsorge, glaube ich, abschließt, ja, also Frieden für die ganze Welt. Also ich glaube, das ist wichtig. Und die heilige Messe, deren Bischof eröffnet, ist immer eröffnet mit dem Wort Jesu. Ja, Pax Domini, sit semper vobiscum. Der Friede des Herrn, Pax vobis, der Friede sei mit euch. Shalom, ja. Also ich glaube, das ist eine wichtige Gebetseinladung, ein Dauerbrenner, könnte man sagen. Deshalb mein Appell hier an dieser Stelle gleich jetzt eben, bitte, wenn ihr betet, denkt immer daran, die Bitte um den Frieden einzuschließen.
Also wir in der Stunde der Seelsorge sagen, sich mühen um den Frieden, in allen Dimensionen so gut es möglich ist, beten, fasten, aber es geht auch nicht ohne Umkehr, um eine Bekehrung des Herzens. Das ist ja auch diese Grundbotschaft von Fatima. Und die Bekehrung gehört dann schon auch noch dazu.
Also grundsätzlich kannst du die Welt nicht materiell verändern, du kannst sie nur geistig verändern. Das Gebet ist eine geistige Kraft, ja, die dann die Seelen beeinflusst, sich zu ändern. Was willst du machen eben jetzt in Konfliktsituationen, wie wir es zum Beispiel im Heiligen Land haben, wo so ein aufgestauter, eine Aggression, ein Hass den anderen einfach in der Existenz nicht zu wollen, ja, einfach da ist. Ich erinnere mich, ja, diese Themen sind irgendwie schrecklich, ja, weil du das Gefühl hast, also dann wird zwar materiell jetzt eben geholfen, hier und da, aber wenn die Haltungen sich nicht verändern, wenn Verachtung gegenüber anderen da ist, was machst du, wenn du einen Sohn, ein Kind verloren hast jetzt eben im Krieg oder wenn du Verletzungen hast, wenn dir dein Hab und Gut genommen worden ist und so weiter, wenn du vertrieben worden bist, ja, wie kommst du raus aus diesem Rachegedanken, ja, aus diesem das geht nur mit Gottes Gnade und die müssen wir erbitten. Das ist keine psychologische Automatik. Die Psychologie geht in die andere Richtung. Ja, ich möchte mich rächen. Ja, ich möchte Böses mit Bösen vergelten. Und dann kommt Jesus und sagt, liebe deine Feinde, tu denen Gutes, die dich hassen. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, und die Kirche ist das Christentum, muss man hier sagen, ist ein Instrument dagegen, ja, um diese geistigen Haltungen der Verbitterung des Bösen aufzulösen. Und das Gebet ist eine Kraft jetzt eben, also da glaube ich fest daran, ist eine Kraft eben jetzt, das mehr beiträgt zu einer zukünftigen friedlichen Weltordnung als alles andere Bemühen, das es gibt.
Dass die Umkehr des Herzens dazugehört, das wird jetzt auch deutlich in diesem neuen Schreiben von Papst Leo über die Liebe zu den Armen, diese Exhortation, die Lexite. Da ist es Nummer 46, dass Gaben, die aus Liebe gegeben werden, nicht bloß die Not des Nächsten lindern, sondern auch das Herz des Gebenden läutern, wenn er bereit ist, sich zu ändern. Denn die Almosengabe kann dir dabei nützen, vergangene Sünden zu tilgen, wenn du deinen Lebenswandel künftig änderst. Bekehrung gehört für uns Christen immer dazu.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ja, weil ich eine Organisation leite, die Hilfswerke des Papstes, die Missionswerke des Papstes hier in Österreich, die auf Spenden angewiesen ist, dass das jetzt nicht so rüberkommt, als könnte man also durch eine Spende jetzt, wie soll ich sagen, seine Sünden tilgen. Eine Spende, das heißt im Neuen Testament, Gott liebt einen freudigen Geber, schreibt Paulus, nicht? Und das ist eben wirklich ganz wichtig. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Das steht in der Apostelgeschichte, wird dort von Paulus zitiert, ja, als Jesuswort, also durch Lukas, durch Paulus und durch Jesus abgesichert. Geben ist seliger als nehmen. Also es ist einfach eine Tatsache, die ich selbst immer wieder erlebe, wenn Spenderinnen und Spender kommen, da geht es oft manchmal um größere Summen oder Testament, die haben dann richtig eine richtige Freude, dass sie hier jetzt eben helfen können. Also das ist tatsächlich eine Form von Umkehr, weil alles, was ich hier auf Erden loslasse, Ja, das ist ja mein Schatz dann im Himmel. Also die Schätze, das Gold kannst du nicht mitnehmen, ja. Und das Haus kannst du nicht mitnehmen und gar nichts kannst du mitnehmen, ja. Aber das, was du hier jetzt eben Gutes getan hast, auch im immateriellen Sinn selbstverständlich. Also das ist dein Schatz, den du im Himmel gesammelt hast. Wie Jesus auch sagt, ein Schatz, den weder Rost noch Motte auffressen können, ja. Sondern etwas, das du hier hast, und das macht einfach wirklich Freude. Und wenn du hier das Thema Bekehrung jetzt eben bringst, ja, es ist ein Umkehrschub, ja, wenn man sich dafür entscheidet jetzt eben, also ich tue was Gutes, ich verzeihe, ja, ich bitte um Verzeihung, obwohl vielleicht ich doch eher so das Gefühl habe, dass der andere oder die andere schuld ist, aber ich sehe halt auch ein, dass ich schuld bin, dann bitte ich um Verzeihung, also im Voraus, ja, und das ist einfach eine neue Kraft, die ich dadurch auch geschenkt bekomme. Und wie gesagt, das Loslassen von dieser Verkrümmung auf das eigene Ich macht einfach wirklich Freude und verändert die Welt.
Eine Zuschrift: Ich bin seelisch ohnmächtig. Meine Kinder haben sich gegen mich entschieden. Das war ein Todesurteil für mich. Es gibt aber ja auch den Widersacher, der einen schon morgens seelisch niederschlägt, sodass man lieber im Bett bleibt und mit dem Rosenkranz in der Hand, Pater Karl.
Also das klingt sehr, sehr traurig. Ja, also da werde ich gleich mal beten für den oder die Schreiberin. Rosenkranz in der Hand klingt dann wieder gut. Ja, in einer solchen Situation, sich verlassen fühlen von allen und so weiter, ist das Gebet eine starke Kraft. Manche Situationen gibt es wirklich, die sind irdisch nicht auflösbar. Trotzdem würde ich danach raten, bitte auch andere Schritte, nicht nur Gebet, andere Schritte wieder hin zur Versöhnung, Kontaktaufnahme und so weiter. Kinder haben sich gegen mich verschworen, ja. Es klingt sehr, kann sein, ja, aber es klingt ein bisschen apodiktisch. Da würde ich sagen, noch einmal überdenken, überbeten. Vielleicht gibt's ein Loch, ja, eine Lösung, eine Öffnung, ja, wie man wieder zu den Herzen der Kinder kommt. Ja, also ich bete mal dafür, weil lassen wir das so stehen. Rosenkranz in der Hand ist gut, ich rate aber auch andere Mittel zu ergreifen.
Dann aus einer anderen Zuschrift: Die spärlichen Angaben über Maria im Neuen Testament reden vor allem davon, wie Jesus davon Abstand nahm, wenn sie ihm am völligen Gehorsam Gott gegenüber hinderlich wurde. Jesus hat nicht seine Mutter Maria, sondern diejenigen selig gepriesen, die Gottes Wort hören und bewahren. Vielleicht bei ja, diesen spärlichen Aussagen über die Gottesmutter in der Bibel, nehmen wir mal Lukas 1,38, sehe ich, bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast, oder Lukas 1,46, 55, dann das Magnificat, meine Seele preist die Größe des Herrn, dann mit dem ganzen Lobgesang, oder Johannes 2,5, was du vorher gesagt hast, was er euch sagt, das tut.
Also der springende Punkt des christlichen Glaubens ist, dass Gott nicht irgendwo draußen ist, draußen bleibt und irgendwelche Bücher oder Anleitungen gibt, wie wir es ihm recht machen können, sondern dass er selbst in die Welt kommt, dass er einer von uns wird, dass er inkarniert. Und er nimmt diese menschliche Gestalt aus einer Frau an, die den Namen Maria trägt. Erstens stimmt es absolut nicht, schon von der Quantität her, dass es nur spärliche Angaben über Maria gibt, aber sie ist einfach an einer Stelle der Heilsgeschichte, die maximal entscheidend ist. Sie ist das Nadelöhr, ja, durch das Gott eben seine Erlösung einfädelt, weil er im Unterschied, Entschuldigung, zur protestantischen reformierten Gnadentheologie die Mitarbeit des Menschen möchte. Und sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Ja, und deshalb verehren wir Maria mit Recht eben jetzt. Und auch in meiner Biografie, die auf der Homepage von Missio veröffentlicht ist, wird meine Mutter nicht ausdrücklich erwähnen. Aber siehe da, ohne meine liebe Mutter würde ich nicht hier sitzen. Sie hat mir das Leben gegeben. Ja, also Entschuldigung, ja, also wie kann man nur immer diese antimarianische Haltung fahren? Ja? Das ist eine Erfindung des 16. Jahrhunderts aufgrund einer Gnadentheologie, die einfach grundsätzlich nicht funktioniert. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja. Also das ärgert mich immer, nicht nur, weil ich die Mutter Gottes liebe, ja, sondern weil es für mich so dogmatisch von der Offenbarung so evident ist und weil es um sehr viel geht. Also wenn es nur um Gnade geht, die wir irgendwie bekommen und so weiter und so fort. Gott will unsere Mitarbeit. Cooperatores war das Motto von Papst Benedikt dem 16., dem großen Theologenpapst. Er will unsere Kooperation. weil du eine Würde hast, weil er dich in Freiheit geschaffen hat. Und er erlöst uns Menschen auch nur aufgrund dieser Kooperation. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ja, das ist der Schlüsselpunkt. Und der heilige Thomas sagt, Maria hat es gesagt, locuto Deus generis humani, an der Stelle des ganzen Menschengeschlechtes. Warum muss man da dauernd die Mutter Gottes abwerten? Ja? Die Inkarnation geschieht aufgrund einer menschlichen Mutter. Ja? Und die hat Gott erwählt und sie ist ganz von Gott. Natürlich wirkt Gott allein die Erlösung. Ja? Er ist der Erlöser, Jesus Christus ist der, er ist der Mittler. Aber er möchte unsere Mitarbeit eben jetzt an seinem Mittlertum. Und also ich verstehe das alles nicht. Ja. Also es sind so apodiktische Behauptungen, steht nichts drinnen in der Bibel und hat keine Bedeutung und Jesus hat sie nur zurückgesetzt. Entschuldigung, ja, sie steht unter dem Kreuz, sie ist bei der Ausgießung des Heiligen Geistes dabei und so weiter und so fort. Auf welchem Planeten lebt ihr? Ja, nehmt ihr die Bibel wirklich ernst?
Gleich nach dem Rosenkranzgebet auf dem Petersplatz am 11. Oktober hat Papst Leo über das gesprochen, was eine authentische Marienverehrung auszeichnet. Und die ganze Ansprache am 11. Oktober und dann auch die Ansprache am 12. Oktober ist immer praktisch in einem Satz zusammenzufassen gewesen. Die Gottesmutter Maria führt zu Jesus. Sie führt zu Jesus. Nichts anderes. Und an diesem Samstag hat er gesagt, es geht einfach darum, wie die Jungfrau Maria, so wie sie den Leib Jesu aufgenommen hat, dass wir das Wort Jesu aufnehmen. Dass wir praktisch auch um die Gabe eines Herzens bitten, wie, dass wir zuhören können wie Maria und dass wir durch die Gnade des Mitfühlens für jeden leidenden Bruder und jede leidende Schwester und für alle Geschöpfe beten durch die Jungfrau Maria. Also Papst Leo hat 2 Tage lang nichts anderes getan, als gesagt, authentische Marienführung führt zu Jesus.
Also tatsächlich ist es so, dass manche Protestanten oder Freikirche den Eindruck haben, wir stellen Maria auf ein Podest, ja, und dann beten wir eine Form von Götzen an und so weiter. Das tun wir nicht. Ja. Wir nehmen uns genau das Biblische zum Vorbild. Maria wurde von Gott erwählt, sie hat sich nicht selbst auf ein Podest gestellt. Und deshalb ehren wir sie, weil sie eben diese Mitarbeit geleistet hat und ihre Mitarbeit ist immer Verweis auf Christus, dem sie das irdische Leben und damit auch die Möglichkeit, in Leib und Blut Sühne für unsere Sünden zu leisten, Erlöser aller Menschen zu sein. Jetzt, also das sind alles so klare Sachen und deshalb ist sie anrufen um ihre Fürsprache ganz selbstverständlich. Ja? Also es gibt, vor kurzem ist man in Instagram und in diesen Social Media machen ja junge Katholiken jetzt eine unglaublich tolle Arbeit, manchmal ein bisschen spitz, ja, das ist so wie ich auch explodiere einfach, wenn ich da solche Sachen höre, weil sie einfach... Weil es nicht geht, ja, und es kommt immer dasselbe. Du kannst sagen, was du willst. Der Papst kann sagen, das Lehramt, der Zweite Vatikanum im 8. Kapitel von Lumen Gentium und so weiter. Du kannst sagen, was du willst, ja, und es kommt immer wieder dasselbe, ja, als würden wir hier Götzendienst jetzt eben betreiben oder sonst etwas. Liebe Leute, bitte tut's das nicht, ja. Also ich glaube, wir bemühen uns, ein großes Verständnis für freikirchliche, protestantische Anliegen zu haben, aber bitte kommt's nicht immer mit dieser Sache und die Heiligenverehrung ist etwas, das, ja, und da gibt es eben auf Instagram ist mir das reingesprungen, da wird so eine biblische Szene dargestellt, nicht? Da kommt Maria zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr, nicht? Und Jesus sagt zu ihr, was fällt dir ein? Ja, die sollen direkt zu mir kommen, nicht? Und weist Maria zurück, das steht aber nicht in der Bibel, ja, sondern sie geht dann, sagt, was er sagt, das tut er. Und dann geschieht eben das Wunder, das erste Zeichen, das Jesus jetzt eben tut. Also sie wird ernst genommen auch von Jesus. Ja, und also das sind alles so Dinge, die man hier bitte jetzt eben, wie soll ich sagen, Entschuldigung, wenn ich so emotional bin, aber ich liebe halt die Mutter Gottes. Ja, und nicht nur vom Herzen her, sondern die Mariologie ist irgendwie der Nexus, also der Knoten von allem, ja, weil sich da alles zusammen anhand Maria. Maria war ein Mensch, so wie du und ich, ja, aber sie ist das Exempel dafür, wie Gott den Menschen und seine Mitarbeit haben wollte, nämlich als Verweis auf Jesus, als Mitarbeit mit Jesus. Und deshalb ehren wir Katholiken mit der Orthodoxie, mit den Altorientalen, ehren wir die Gottesmutterschaft Mariens.
Pater Karl, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wir machen jetzt ja schon ein paar Jahre diese Stunde der Seelsorge und ich entnehme den Zuschriften, dass viele uns schreiben, die freikirchlich sind, die Protestanten sind und die einfach hier Fragen haben und die sich auch Gedanken machen, was sagt überhaupt die katholische Kirche da dazu? Ja. Wir haben etliche Zuschriften, die überlegen zu konvertieren. Das ist auch so. Wir haben schon ganze Sendungen darüber gemacht. Wir haben da viel mehr Zuschriften zu diesem Thema. Und drum werden wir gerne nicht müde zu sagen, wir Katholiken, wir verehren die Heiligen. Wir verehren die Gottesmutter Maria. Aber Anbetung gebührt allein Gott. Er, Jesus Christus, ist die Quelle der Gnade. Punkt. Aber Pater Karl, wir sagen es halt wieder gerne, oder? Mit höchster Freude.
Also wir sagen es wieder gerne und ich hatte die Gnade im September vorigen Jahres, 2024, dass ich in Nicea sein durfte, wo Papst Leo jetzt im November hingehen wird, wo 325 das erste ökumenische Konzil über die Gottheit Christi von Ewigkeit war. Dort war aber auch im Jahr 787 ein zweites ökumenisches Konzil. Die Kirche dazu steht noch. Sie ist jetzt eine Moschee, was sehr bedrückend ist, weil man auch jede halbe Stunde rausgehen muss, weil dann irgendwer kommt, um zu beten. Das ist bewusst dann auch inszeniert, muss man sagen, hat uns unser muslimischer Führer gesagt, ja, um zu zeigen, wer dort... Okay. Also auf jeden Fall, in dieser zweiten Kirche, in Isnik heißt diese Stadt heute, am Isniksee, früher Nicea, eben war 787 das zweite nizenische Konzil unter der Kaiserin Irene. Und dort wurde gegen den Bilderstreit, Ikonoklasmus, wurde dann gesagt, es ist legitim, ja, Bilder zu verehren und Heilige zu verehren. Und es ist illegitim, sie anzubeten. Der Begriff Latreia, Anbetung, ist strikt reserviert auf das Göttliche. Ja, also auf die Dreifaltigkeit, auf Christus in der Eucharistie und so weiter. Während der Begriff Verehrung all dem zukommt, wo Gott mit seiner göttlichen Gnade im Endlichen jetzt eben wirkt. Das sind die Heiligen. Also Verehrung ist immer das mittelbare Anbeten Gottes und Anbetung ist das Anbeten Gottes selbst. Und es ist einem Katholiken verboten und wenn er es vermischt, dann ist er einfach nicht theologisch gebildet oder ist er schief und so weiter, dann korrigiert sie. Ja, ein Katholik verehrt Heilige und ein Katholik betet allein Gott an.
Papst Leo ging auch nochmal auf diese Aussage ein, Johannes 2,5, die du auch am Beginn dieser Sendung zitiert hast, was er euch sagt, das tut. Und dazu sagt er, danach sind keine Äußerungen mehr von ihr überliefert. Diese Worte, die fast wie ein Testament sind, müssen den Kindern daher sehr am Herzen liegen, wie jedes Testament einer Mutter. Das Vermächtnis von Maria ist, was er euch sagt, das tut. Genau. Sie führt zu Christus. Wir sagen es gerne nochmal, Pater Karl.
Ja, auch zum Beispiel auch im Gegrüßet seist du Maria. Also wir grüßen Maria mit den Worten des Engels. Dann verwenden wir die Worte der Elisabeth. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und was dann? Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Also im Mittelpunkt jedes Gegrüßet seist du Maria, steht Jesus. Es geht immer um Jesus. Es geht nur um Jesus. Aber Jesus ist nicht ein Destillat, das uns irgendwo fern ist von einer abstrakten Göttlichkeit, sondern er ist konkret geworden. Ja, das ist das noch einmal der springende Punkt des christlichen Glaubens. Und diese Konkretion des Universalen geschieht durch einen konkreten Menschen, eine konkrete Frau, eine konkrete Mutter, die den Namen Maria trägt, von der sehr viel im Testament da ist. Wir beschließen ja jeden Tag bei der Vesper, den Tag bei der Vesper mit dem Magnificat, mit ihrem Jubel, worüber? Dass der Gott, dass Gott Großes an ihr getan hat, dass sie Gott groß macht, ja, dass er jetzt eben sich der Armen, der Schwachen annimmt, dass er an seinem Knecht Israel handelt und so weiter. Also das ist immer, Maria ist der reine Verweis jetzt eben auf Gott, der Heilshandeln durch sie, durch ihre Mitarbeit, in dieser Welt unsere Erlösung wirkt.
Also, wir halten fest, Papst Leo sagt eindeutig, echte Marienverehrung führt zu Jesus Christus. Noch eine andere Aussage von ihm aus der Ansprache. Maria zeigt wie ein Wegweiser über sich selbst hinaus und verdeutlicht, dass Jesus der Herr und sein Wort das Ziel sind, der Mittelpunkt, auf den alles zuläuft, die Achse, um die sich Zeit und Ewigkeit drehen.
Genau. Noch was, warum sind marianische Gruppierungen, Menschen und so weiter so bibeltreu? Ja, weil wir eben dazu neigen, wenn wir Maria weglassen, lassen wir die Inkarnation weg, dann wird Jesus sehr schnell zu einem Prinzip. Wir sehen ja eine Auflösung auch jetzt eben in Kreisen der protestantischen Kirchen, ja, wo man wirklich nicht mehr weiß, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, nicht beleidigt sein, aber ich ertraue mir das zu sagen, wofür sie eigentlich stehen. Ja, also was ist mit Lebensschutz und so weiter, was ist mit Euthanasie? Also man ist dann sehr schnell weg, ja, weil man dann sich Jesus zurechtbiegt. Das kannst du aber nicht, ja, wenn Jesus eben nicht als Prinzip genommen wird oder als Idee oder als Religionsstifter, der Ideen gegeben hat, sondern als Konkretum. Ja. Und dieses Konkretum, dieses Konkrete hat er aus Maria. Also wo man Maria ernst nimmt, dort wird man auch mal Jesus, den konkreten Jesus, seine Worte so, wie sie dort stehen, seine Taten so, wie sie überliefert hat, wird man diesen Jesus ernst nehmen. Deshalb ist wirklich marianisch sein oder ist wirklich also die beste Absicherung, wirklich christlich zu sein.
Und am Sonntag, am 12. Oktober, war gleich der zweite Satz: Die marianische Spiritualität, die unseren Glauben nährt, hat Jesus als ihren Mittelpunkt. Das war die Ansprache am 12. Oktober, zweiter Satz. Ich war ja 12 Jahre Direktor der Gebetsstätte Wegratsbad, wo eine marianische Gebetsstätte. Aber ich muss sagen, nirgends habe ich so viele Menschen teilnehmen sehen an der Heiligen Messe. Begegnung mit Jesus Christus, Beichten gehen, Begegnung mit Jesus Christus, wo Jesus so der Mittelpunkt war, ja, wie an solch einer Gebetsstätte, oder eigentlich sind sie alle unsere marianischen Heiligtümer, die so ausgerichtet sind. Auf Jesus Christus, alles führt zu Jesus.
Ja, pilgert nach Lourdes. Ich durfte heuer in Lourdes mit einer großen Pilgergruppe sein. Eucharistische Prozession, Feier der Heiligen Messe. Jesus total im Mittelpunkt. Ja, Maria hilft. Sie zeigt auf Jesus. Ja, was er gesagt, das tut, geht zu ihm. Ja, also das ist ganz klar. Medjugorje mit Jugendlichen. Ja, Tausende, ja, 20.000 knien da am Abend bei der eucharistischen Anbetung, feiern die Heilige Messe. Jesus, Jesus, Jesus. Es geht immer um Jesus. Also ich sage immer, die Mutter Gottes ist die beste Pastoralassistentin, die Jesus sich geholt hat. Und sie ist wirklich eine Hinführung zum eigentlichen Erlöser. Und sie motiviert auch, ja, eben zur Mitarbeit. Also sie ist nicht, also das, nicht in Passivität, ja. Und dass wir dann hinschauen, gewisse Emotionen haben. Ich bin ein Mann, ja, Maria ist eine Frau. Das darf auch sein. Frau, Günne, siehe, dein Sohn, sagt Jesus ausdrücklich zu Johannes. Also da entsteht auch etwas, das für den Priester, glaube ich, wichtig ist, dass man ja auch, wie soll ich sagen, also das darf sein, ja, weil Gott ja ins Natürliche gekommen ist. Deshalb wollte er auch einen, der für seinen Vater gehalten worden ist, den heiligen Josef und so weiter. Also das darf alles sein, weil Jesus mit dem Übernatürlichen der Erlösung nicht das Natürliche der Schöpfung aufhebt, sondern heilt.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen.
Ich glaube, das wird Erlaubnis des Papstes auch finden, wenn wir jetzt ein Gegrüßet seist du Maria beten und die Mutter Gottes um ihre Fürsprache anrufen, dass wir auch klar ihre Stellung erkennen und nicht eben jetzt an solchen Dingen sich Konflikte eröffnen oder gar verhärten. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dazu segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter und Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Fragen, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.